Übersetzung. Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt, weil es durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Das nennt man Viparya Yosmriti. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seine verehrungswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Klaus, warum machen wir das nicht so, dass ihr nach unten geht in den Gästeraum? Da kann man das hören und dann kannst du laut sprechen und wir sind alle in der Lage, uns besser zu konzentrieren. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam, 11. Kapitel, 11. Kanto, 2. Kapitel, Vers 37. Kavi Rishi, einer der neun heiligen Persönlichkeiten, die man die Yogendras nennt, erteilte diese Instruktion. Als Vasudev, Krishnas Vater, Devarshi Narada in Dwaraka über hingebungsvollen Dienst befragte, erwähnte Narada, dass König Nini, der König von Videha, eins von den neuen Yogendras unterwiesen worden sei. Als Sri Narada Muni über Bhagavad Dharma, über hingebungsvollen Dienst sprach, erklärte er, wie eine bedingte Seele befreit werden kann, wenn sie sich im liebevollen, transzendentalen Dienst des Herrn betätigt. Der Herr ist die Überseele, der spirituelle Meister und die verehrenswürdige Gottheit aller bedingten Seelen. Krishna ist nicht nur die höchste verehrenswürdige Gottheit für alle Lebewesen, sondern er ist auch der Guru, auch Chaitya Guru genannt, die Überseele, die dem Lebewesen stets guten Rat erteilt. Unglücklicherweise beachtet das Lebewesen die Ratschläge der höchsten Person nicht. Daher identifiziert es sich mit der materiellen Energie und wird in der Folge von einer Art von Furcht überwältigt, die entsteht, weil sich das Lebewesen für den materiellen Körper hält und denkt, mit dem materiellen Körper verbundene Gegenstände seien sein Eigentum. Alle Arten von fruchttragenden Ergebnissen kommen im Grunde von der spirituellen Seele, doch weil sie ihre wirkliche Pflicht vergessen hat, wird sie von vielen materiellen Folgeerscheinungen wie Furcht und Anhaftung in Verlegenheit gebracht. Dagegen gibt es nur ein Heilmittel, nämlich sich wieder dem Dienst des Herrn zuzuwenden und so vor der unerwünschten Belästigung durch die materielle Natur bewahrt zu werden. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavari Vaskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Noch einmal den Schlucker. Vayam Dvitiyabhi Niveshatashyad Ishadabhitasya Viparyayo Smriti Dhanmayayato Buddhabhayattam Bhagyay Kayesham Gurudevatatmam. Übersetzung. Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt, weil es durch die materielle Energie, die von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, weil es durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Das nennt man Viparya Yosmriti. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seine verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Ein sehr schöner Vers, den Srila Prabhupada öfters zitiert hat. Diese materielle Welt wird in der Brahma Sanghita als Chayeva bezeichnet, als ein Schatten. Ein Schatten kann sich niemals unabhängig von der Substanz bewegen. Genauso ist die materielle Welt abhängig von der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna. Krishna erläutert das in der Bhagavad Gita, indem er sagt, Mayaya Chena Prakriti Suyate Cha Saracharam, dass diese materielle Welt sich unter seiner Führung bewegt, so wie ein Schatten sich unter der Führung der Substanz bewegt. Nun, in dem Augenblick nun, wo sich das bedingte Lebewesen für ein Produkt der materiellen Welt bedenkt oder hält. In dem Augenblick, so heißt es hier in diesem Teil des Srimad Bhagavatams, das ist der 11. Kanto, überfällt es Bhaya. Bhaya ist so viel wie Furcht. Srila Prabhupada heißt Abhaya, derjenige, der frei von Furcht ist. So in dem Augenblick jedoch, wo das Lebewesen nicht im spirituellen Bewusstsein, im Krishna-Bewusstsein verankert ist und sich für diesen materiellen Körper hält, in dem Augenblick ist er Bhaya, voller Furcht. Es wird plötzlich nicht mehr zum ewigen Diener des höchsten Herrn, sondern versucht Meister zu werden über die materielle Energie des Herrn. Hier im Bhagavatam wird das Vibhaya Yosmriti genannt. Eine entgegengesetzte oder umgekehrte Intelligenz. Statt sich für das Richtige zu entscheiden, entscheidet sich das Lebewesen für das Falsche. Und in dieser materiellen Identifikation erleidet es wirklich einige große Schwierigkeiten. Ich möchte dazu ein einfaches Beispiel geben. Ich lese gerade in einem Werk von Satswarup Goswami und er beschreibt dort den Grand Canyon. Der Grand Canyon ist ein Felsmassiv in Kalifornien. Es sind Felsen, die seit Urzeiten bestehen. Die Flüsse haben dort ein Flussbett in den Boden gegraben und dabei einige der härteren Gesteine übrig gelassen. Und so sind also unglaubliche Furchen zu sehen mit Felsen, die schön gemustert sind, wie ein alternativ gestrickter Pullover. Und dazwischen sind dann solche seltsamen Gebirgsdinger. Manchmal steht, ich habe mal ein Bild gesehen, wo so ein halsähnliches Ding ist. So eine Säule und drauf ist ein Felsen. Und wenn man den Schatten sieht von diesem Felsen, dann sieht es aus wie ein Yaksha, irgend so ein, oder Rakshasa, so ein Gattokatsch. So ein gespensterhaftes Lebewesen. Tatsächlich, wenn psychisch Gestörte in den Grand Canyon gehen und da manchmal dieses ehrfurchtsgebietende Schattenspiel sehen, dann werden sie noch gestörter und zum Teil verrückt. Der Grand Canyon hat überhaupt, so habe ich mir sagen lassen, eine seltsame, mystifizierende Atmosphäre. Und deswegen heißt es in Kalifornien, das sei das Tal der spirituell Suchenden. So, auf alle Fälle, der Grand Canyon ist gut für ein Beispiel, für dieses Beispiel, dass wenn man in diesen Canyon hineingeht und das Schattenspiel sehen würde und ein psychisch Gestörter ist, das heißt nicht zum Ursprung geht, dann macht man Angst bekommen. Genauso ist es mit dieser materiellen Welt, die ein Schattenspiel ist. Wenn man wie Pariyosmriti eine umgekehrte Intelligenz hat, wie bei uns in der Sprache sagt man, verrückt, er ist weggerückt von der Wirklichkeit. Wenn man eine umgekehrte Intelligenz hat, dann macht man das Schattenspiel für Realität halten und sich damit identifizieren. Die bedingte Seele hält sich somit für ein Produkt der materiellen Welt und leidet. Die Seele leidet, weil diese materielle Welt und alle Dinge, die man in der materiellen Welt erlangen kann, Ashashvatam sind. Dukalayam Ashashvatam, sagt das Bhagavad Gita, sind zeitweilig und eigentlich voller Leiden. Dieser materielle Körper ist nur ein kleiner Blitz in der Ewigkeit, solange behält ihn die Seele. Die Seele hatte unzählig viele Körper, bevor sie diesen gegenwärtigen materiellen Körper angenommen hat. Und wenn sie nicht erleuchtet wird im Krishna-Bewusstsein, wird sie danach noch unzählig weitere Körper haben. Sie ist für kurze Zeit nur in diesem Körper, der ein Produkt aus dem Samen und der Eizelle von Vater und Mutter ist, eingegangen. Und nach relativ kurzer Zeit wird sie diesen gegenwärtigen materiellen Körper und die ganze Lebensauffassung, die sie sich aufgebaut hat, verlassen müssen. So, wer sich identifiziert in dieser kurzen Zeit mit diesem materiellen Körper, ist von einer innegeborenen existenziellen Angst zernagt. Nämlich das Erahnen des Ablebens oder des Sterbens. Alle Ängste, so hat man in der Psychologie einmal analysiert, lassen sich reduzieren auf die Angst vor dem Tod. Das stimmt auch nach der Philosophie des Bhagavatams. Denn jemand, der Angst vor dem Tode hat, er befindet sich in einer falschen Auffassung. Der Tod ist eine Lüge. Er betrifft etwas, was nicht mit uns identisch ist. Jemand, der jedoch in dieser Lüge lebt, der sich identifiziert mit diesem sterblichen Körper, er weiß von der Zeitweiligkeit und er erahnt, diesen Verlust, diesen extremen Verlust zur Zeit des Todes. Deswegen hat er viele Ängste bei seinem Versuch, wirklich glücklich zu werden in dieser materiellen Welt. So, deswegen sagt man, Bayam Dvitiniye Dvitiya Binivesha, wenn das Lebewesen sich getrennt hält von Krishna, weil es sich für ein Produkt der materiellen Energie hält, dann ist es überwältigt vom Bhayam, von Furcht. Die bedingten Seelen versuchen, die Furcht ums materielle Dasein zu überwinden, indem sie in der materiellen Welt verschiedene Arrangierungen machen. Aber diese Versuche, getrennt von Krishna, getrennt von der spirituellen Welt, glücklich zu werden, werden nur weiter ihre Furcht vergrößern. Es gibt jetzt eine neue Arbeit, um furchtlos zu werden. In der materiellen Welt gibt es ein neues Mittel, was ihr nicht unbedingt ausprobieren braucht, aber was interessant ist zu hören. Dieses Mittel heißt Spiegelarbeit. Was man macht ist, furchtlos vor den Qualen des materiellen Daseins zu werden, begebe man sich vor einen Spiegel, schaue sich in die Augen und sage, ich liebe dich. Man sollte das sagen mit einem Lächeln und sich ganz akzeptieren. wird ein bisschen komisch für euch klingen, dass ich das so überzeugt sage. Also ich wiederhole jetzt die sollte man nicht tun. Das ist etwas, was die Kamis sagen. Man sollte sich ganz akzeptieren und wiederholt sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann sollte man einen, für alle Fälle, wenn das Leben mal schwierig wird, immer einen kleinen Taschenspiegel dabei haben und in jeder Situation des Lebens in sein Spiegelbild hineinschauen und sagen, ich liebe dich. Aber man sollte es nicht künstlich sagen, so wie man sich bei einer Party vielleicht künstlich begrüßen würde, sondern man sollte mit tiefer Überzeugung davon überzeugt sein, dass man eine liebenswerte Person, nämlich sich selber, vor den Augen hat. Das nennt sich Spiegelarbeit und wird sicherlich auch bald nach Deutschland kommen. Nur, dass ihr gewidmet seid. So, nach der Bhagavad-Philosophie ist das eine weitere Illusion der täuschenden Energie. Denn was wir hier vor uns haben, ist nicht das wirkliche Ich. Es ist der materielle Körper, den man im Spiegel sieht. Das wirkliche Ich kann man nicht im Spiegel sehen. Man sieht nur den Körper. Und auch wenn man sich jetzt weiterhin, wenn man die materielle Auffassung des Lebens weiter festigt, indem man sagt, ich liebe dich, Satchinanda, in deinem schönen Spiegelbild, dann wird die Angst des materiellen Daseins weiter fortgehen. Denn man bleibt weiterhin in dieser Viparya-Yasmriti, in dieser umgekehrten Intelligenz oder warum sagen wir es nicht offen, wir sind ja in der Familie, in diesem verrückten Zustand des Daseins, wo man sich für etwas hält, mit dem man keinerlei Identität hat. Was praktisch so ist wie ein Shayeva, ein Schatten, nicht wie die wirkliche Substanz. So, die Shrima Bhagavatam empfiehlt uns, nicht diesen Fehler zu machen. Wir finden nicht die Erwähnung der Spiegelarbeit in den Seiten der Shrima Bhagavatams, sondern es wird davon gesprochen, dass dieser Fehler rückgängig gemacht werden sollte. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seine verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. So, sich mit Sri Krishna zu, als den, wie heißt es hier nochmal? Sorry, ich bin ein bisschen vergesslich immer. Ja. Man verehrt die höchste Persönlichkeit Gottes als sein spirituellen Meister. Das heißt, man liest das Srimad Bhagavatam und die Bhagavad Gita mit großer Aufmerksamkeit, um so wirkliches transzendentales Wissen über Krishna und die spirituelle Welt zu bekommen. Und man verehrt Krishna als die verehrenswürdige Gottheit. Der erste Platz in unserem Leben sollte Gott reserviert sein. Der erste Platz in unserem Leben ist für Krishna. Auch wenn wir einen spirituellen Meister annehmen, so verehren wir durch diesen spirituellen Meister Krishna als den zuerst zu Verehrenden. Dann verehren wir auch Krishna als den Ursprung des Lebens. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Der Ursprung des Lebens kann so verstanden werden, dass alles Leben von Krishna ausgeht. Der Ursprung des Lebens kann aber auch so verstanden werden, dass man Leben bekommt, spirituelles Leben, durch die Verehrung von Sri Krishna. So auf diese Weise versucht also der Gottgeweihte seine Aufmerksamkeit von Shayeva, vom Schatten, von der gespiegelten Existenz wegzubringen und auf die höchste Persönlichkeit Krishnas, Krishna zu lenken. Auf diese Weise ist es dem Devotee möglich, aus dem Schattendasein hervorzukommen. Doch auf diesem Weg muss der Devotee darauf gefasst sein, dass er manches Mal noch versucht wird. An dieser Stelle möchte ich euch, weil ich gehört habe von Augenzeugen, lieber Astarada Prabhus Mahabharata Lesung war, dass die versammelten Gäste und Gottgeweihte sehr beeindruckt sind von Geschichten, möchte ich eine Geschichte erzählen von Shriman Rishasinga. Rishasinga ist ein Weiser der Vorzeit. Er ist ein Sohn von Vibhandaka, unter eine sehr komplizierte Geschichte. Ich muss jetzt gerade mal sehen, wie ich die einzelnen Fäden zusammenkriege. Rishi Singha war sehr damit beschäftigt, für die Erscheinung der höchsten Persönlichkeit Gottes, nämlich Sri Ramachandra, zu sorgen. Maharaj Dasharath war nämlich kinderlos und er brauchte, um ein Kind zu bekommen, einen qualifizierten Priester, der das Putraka-Yagya, das Sohn-Yagya ausführte. Nun, dieses Putraka-Yagya konnte nur jemand ausführen, der keine Ahnung hatte, was Frauen sind. Dieser sollte vor seiner Heirat, das war die Bedingung, sollte er noch nicht mal eine Frau gesehen haben. So, es war nun so, dass Rishi Singha als Sohn vom Vibhandaka im Wald aufwuchs und tatsächlich noch nie eine Frau gesehen hatte. Das ist eine sehr interessante Sache, ich muss erst mal so ein bisschen sortieren, was ich Ihnen alles nicht erzähle, weil es sehr, sehr, sehr veraltete Sachen sind und sehr, die diese lange Zeit brauchen zum Erklären. Gut, wurde er also vom Vibhandaka großgezogen und auch gefüttert und ihm wurde auch Milch vom Vibhandaka gegeben. Er wuchs also ohne eine Mutter auf. Und wenn immer Vibhandaka seinem Sohn aus den vedischen Schriften vorlas und er kam auf eine Stelle, wo Frauen beschrieben wurden, die Anziehungskraft der Frauen, die Abstoßungskraft der Frauen und so weiter und so fort, dann überschlug Vibhandaka diese Sektion der Vedas, um seinen Sohn also fernzuhalten von Frauen jeglicher Art, selbst von der gedanklichen Frau. So, nach einer gewissen Zeit nun wurde Rishi Singha groß und er wurde eines der glänzendsten Gelehrten seiner Zeit. Er war wirklich unschuldig, hatte Brahmacharya seit Anbeginn seines Lebens praktiziert und er hatte eine Ausstrahlung wie die geschmolzenen Goldes, weil er so rein war. Seine einzigen Gedanken waren auf Krishna gerichtet und auf Yagya, auf die Opferdarbringung. Nun, ein Freund von Maharaj Dasharath namens Romapad hatte einst ein leichtes Vergehen gegen einen Brahmana ausgeführt, der deswegen die ganzen Brahmanas im Königreich zusammensammelte, eine Brahmana-Union formierte und geschlossen verließen die das Königreich, worauf Romapads Königreich wasserlos blieb. Denn dort, wo kein Yagya ausgeführt wird von qualifizierten Brahmanas, gibt es keinen Regen. So, Romapad wollte unbedingt natürlich Regen haben und einer alten Voraussage nach würde Regen an dem Tag in seinem Königreich auftreten, wo Rishi Singha das Königreich betrat. So, deswegen beschloss Romapad, Rishi Singha mit aller Macht in sein Königreich zu holen. Das war aber nicht so einfach, denn der Weise Vibhandaka, der Vater von Rishi Singha, war so ein machtvoller Weiser, wenn er erfahren würde, dass Rishi Singha weggenommen worden sei von dem Ashram, dann würde er das Universum vor Zorn in Schutt und Asche verbrennen können. So machtvoll war er. So, es musste also ein Trick her und der ließ nicht lange auf sich warten. Romapad rief alle Prostituierten des Landes zusammen und die kamen und ihnen wurde dann aufgetragen, Rishi Singha zu bringen. Aber die Prostituierten sagten, nicht mit uns. Also wir machen ja alles, dafür sind wir nun mal von dem horizontalen Gewerbe. Aber den Rishi Singha hierher bringen, das wagen wir uns nicht, denn Vibhandaka kann uns vielleicht mit einem Zornesblick versenken. Nur eine Prostituierte, die sehr nationalbewusst war, sagte, okay, ich bin ja nur eine Prostituierte, selbst wenn ich dabei umkomme, ich hole euch Rishi Singha. Aber, was immer ich auftrage, was immer ich sage, das muss der König mit Ja beantworten. So, sie sagte, denn ich möchte jetzt ein großes Schiff bauen, was also sehr, sehr groß ist. Mehrere Kilometer wird beschrieben. Und 2 Kilometer breit. Der König sagte, okay, ja, es ist zwar sehr kostspielig, aber wir haben jetzt, wir müssen eine Recherche haben, uns ist nichts zu teuer. Und sie bauten so ein Boot und das wurde dann bepflanzt mit Büschen und mit Sträuchern und auch Bäumen. Pfauen wurden reingebracht. Dann wurden selbstverständlich auch Rehkitze hingebracht und alles. Und dann wurde ein Ashram gebaut. Und in diesem Ashram, das war ein All-Mataji-Ashram, wo also nur Frauen lebten. So, dieses Boot wurde dann irgendwie stromaufwärts dorthin gebracht, also das habe ich vergessen, da waren auch 1000 Ruderer drin. Die waren aber alle versteckt, man sah nur, es sah aus wie eine schwimmende Insel. Und diese schwimmende Insel kam Licht also an, dort, wo Risha Singha mit Vibhandaka lebte. Nun, Vibhandaka musste eines Tages weg und trug dann Risha Singha auf, in seiner Abwesenheit das 6000 Jahre lang brennende Feuer zu nähren, was Risha Singha auch begeistert tat. Das konnte er ja, Yakyas. So, irgendwann ging Risha Singha mal an das Ufer, er brauchte ein bestimmtes Wasser aus dem Ganges, um das Yajna ja zu vollziehen. Und er sah dort dieses eigentümliche, diese Insel, sah aus wie eine Insel, und drauf sah er einen Ashram mit Rishis von einer Form, die er noch nie gesehen hatte. Er schaute, was seid ihr bloß für wunderbare Rishis? Ja, sagte sie mit einer Rishini mit heller Stimme, wir kommen von dem Königreich südlich von Koshala. Tja, sagte Risha Singha, kommt doch in und besucht mich in meinen Ashram. Gut, dann kam eine Delegation an Land, mit Safran gekleidet, sah sehr verhaut aus. Und Risha Singha hatte von seinem Vater gesehen, dass wenn immer Rishis kamen, dann hatte er sie umarmt, Vibhandaka. Und so umarmte er also die erste, das war diese Prostituierte, umarmte er sie und er merkte, Mau, hat die eine Shakti. Eine seltsame Shakti geht von ihr aus. Ich bin total beeindruckt. So, dann konversierten sie ein bisschen über die Shastras. Risha Singha war also sehr beeindruckt. Und fragte immer, wie ist es möglich? Ihr seht so aus, ich habe noch nie so Rishis gesehen. Denn in der Einsiedelei, wo er lebte, da kamen keine Frauen hin. Ja, sagten sie, ja, wir sind nun mal, ja, so sind wir nun mal, sagten sie. In der Nacht, da dachte Risha Singha die ganze Nacht über dachte er an diese Rishis. Und wie gesagt, er hatte keinen Argwohn und seine Gefühle waren so seltsam. Er kannte diese Gefühle nicht. Er wusste nicht, dass das Lust war, was in ihm aufgetreten ist. Denn, wie gesagt, er hatte ja keine Möglichkeit, hatte da keinen Gedanken zu Frauen. Er wusste wirklich nicht, was das Thema bedeutet. So, am nächsten Morgen kamen sie wieder. Und Risha Singha hatte schon gewartet und sagte, ja, also, willst du uns nicht mal in unserem Ashram besuchen, fragte die. Ja, sagte Risha Singha, möchte ich schon, aber ich muss ihr das Feuer versorgen. Ach, kein Problem, sagte sie, das kann ich auch, ich bin in dieser Linie groß geworden. Und so setzte sie sich hin und chantete allerlei Mantren und Risha Singha ging dann hin zu den anderen Matas, die da waren, privat in ihrem Ashram. Und die sangen allerlei Lieder und er wusste gar nicht, was das ist, Musik und Musikinstrumente. Er kannte nur das Singen der Vögel und er hörte zu und war recht beeindruckt. Mensch, was habt ihr für eine wunderbare Form, Hari zu verehren? Toll! Und als er so in dem Ashram gaben sie ein Signal und die 1000 Ruderer ruderten die Insel in das Königreich von Romapat. So wie er aus dem Gefiert herauskam und an Land ging, tauchten plötzlich Regenwolken auf und der Regen prasselte über das von Trockenheit, über das trockene Land und damit war wieder Regen in Romapats Königreich eingezogen. Nun, als Vibhandaka nach Hause kam, sah er eine Frau vor seinem Yakya-Feuer sitzen. Und er sagte, was bist du, wer hat dich eingeladen? Und wo ist Risha Singha? Ach, sagte sie mit unschuldigem Augenaufschlag, Risha Singha hat den Ashram verlassen und ist hier, und ich bin jetzt hier. Was, sagte er? Habt ihr es gewagt, meinen unschuldigen Jungen zu verlocken und ihn etwa vom spirituellen Pfad abzubringen? Wie ist es nur möglich? Und was machst du was macht eine Frau an meinem 6000-jährigen Yakya, wo mir die Flamme der Funke vom Brahma gegeben ist? Ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht dieser Körper, sagte die Frau daraufhin. Ich bin nicht dieser Körper, sagte sie. So, was, wie Pandaka, also das hat er noch nicht gesehen, das hat er noch nicht gehört, das hat er noch nicht gedacht. Das war also ein bisschen überraschend für ihn. So, ich werde sofort diesen deinen König, der dich geschickt hat, mit diesem üblen Trick verfluchen. Nein, nein, sagte sie, mach es nicht. Warum willst du ihn von der Ferne verfluchen? Geh in das Königreich hin und verfluch ihn dann aus der, wenn er dich sieht, damit er weiß, von wem der Fluch kommt. Okay, sagte Vibhandaka. Und ging hin. Nun als Risha Singha, der Sohn, angekommen war, wurde er sofort verheiratet mit Shanti, die Tochter von Dasharath, die Adoptivtochter von Rumapad war. Er wurde sofort als stellvertretender König ernannt. So als Vibhandaka in das Königreich trat, wollte er also das ganze Königreich verfluchen. Er machte sich also gerade bereit, den Fluch zu sprechen, als ihm Rumapad entgegenkam mit lang ausgestreckten Ehrerbietungen, flop. Und dann stand er auf, flop. Dann stand er wieder auf, flop. Und ihm sagte, mein lieber Vibhandaka, kein Grund zornig zu werden, dein Sohn ist jetzt König. Oh, sagte Vibhandaka. Und hielt sofort auf in seinem Vorhaben, ihn zu verfluchen. Denn er überlegte sich, wenn ich jetzt dieses Königreich verfluche, dann wird es auf meinen Sohn zurückschlagen, der ja der König ist und das Königreich nicht schützen konnte von dem Fluch. Und so wurde er also völlig ausgetrickst, der Vibhandaka. Und Risha Singha wurde dann König. Aber Vibhandaka sagte ihm, du musst sofort zurückkehren, nachdem deine Frau Shanti das erste Kind geboren hat. So, das wurde dann abgemacht und ich möchte euch bitten, euch an dieser Stelle von der faszinierenden Gestalt Risha Singhas zu verabschieden. Es sind noch viele interessante Details, wie ihr euch vorstellen könnt, die geschahen, aber der Punkt, worauf es ankommt, ist, jemand, der sich aus den Schatten lösen will, muss damit rechnen, noch mehrere Male versucht zu werden. Ähnlich so, wie es Risha Singha, im Leben Risha Singhas geschah, der von diesem Trick da reingelegt wurde. So, der Devotee auf der Anfangsstufe des Krishna-Bewusstseins muss sich darüber bewusst sein, dass er wirklich sein Leben so arrangiert, dass er sich an Krishna erinnern kann. Ein intelligenter Devotee ist derjenige, der Vorsorge trifft in seinem Leben, dass er in jedem Augenblick seines Krishna-Bewusstseins in der Lage ist, die Substanz zu sehen, nämlich Krishna, und nicht sich von dem Schatten, von dieser sehr beeindruckenden materiellen Welt irreführen zu lassen. Und er muss sorgsam seinen Zustand im hingebungsvollen Dienst analysieren. Es gibt verschiedene Stufen des hingebungsvollen Dienstes, in denen der Devotee verschiedenen Versuchungen anheimfallen kann. Und ich möchte diese Dinge heute aufzählen, weil viele von euch einige von euch nicht die Gelegenheit haben, im Tempel zu sein und deswegen eine selbstkritische Analyse gebrauchen können. Auch die Devotees im Tempel werden sicherlich erfreut sein, diese Analyse zu hören, da sie ihnen helfen kann in ihrem hingebungsvollen Dienst ist. So, es gibt eine Art des unstetigen hingebungsvollen Dienstes oder eine Art des unstetigen Krishna-Bewusstseins, die man als, das Sanskrit-Wort kann ich nicht entziffern, das heißt, dass man übermäßig inspiriert ist. Ungefähr wie ein kleines Kind, was lesen gelernt hat und jetzt mit dem Buch überall hinkommt, Mutti, guck mal, hier, wer nicht, richtig? Materiell. Und überhaupt jetzt die ganze Zeit seine Lesekenntnisse, obwohl die nicht sehr beeindruckend sind, an den Mann bringen will. So kann der beginnende Gottgeweihte sehr, sehr inspiriert sein über sein sich langsam erst manifestierendes Krishna-Bewusstseins. Oh, ich bin so toll, die blöden Kamis, die Fleischfresser und Popelvertilger, sie sind nicht kundig in den vedischen Schriften, sie sind noch lange nicht so gut, wie ich es bin. Und er ist wahnsinnig enthusiastisch, manchmal im Tempel, er singt alle Kirte, will alle Kirtans singen und er ist wahnsinnig inspiriert und enthusiastisch, aber das beruht auf einer Illusion, er ist nur auf der anfänglichen Stufe und wird deswegen natürlich sehr leicht in die zweite Stufe des unsteten hingebungsvollen Dienstes hineinfallen, nämlich Ganatala. Er ist sehr enthusiastisch, aber dann ist er wieder überhaupt nicht enthusiastisch. Ganatala heißt fest oder flüssig. Mit anderen Worten, manchmal ist seine Überzeugung im Krishna-Bewusstsein sehr fest und das andere Mal ist sie sehr flüssig. Das heißt, sie ist fast nicht vorhanden. Man sieht das im Freundeskreis sehr oft. Leute, die sind so hervorragend, beschäftigen sich so hervorragend und plötzlich fallen sie herunter auf die tierische Ebene. Das ist also nur natürlich und wir brauchen nicht zu erröten. Das gehört einfach dazu, nur müssen wir diese Dinge identifizieren. Darum geht es mir jetzt. Dann gibt es die dritte Stufe des unsteten hingebungsvollen Dienstes. Man nennt das Vishaya Sankara. Das heißt, man kämpft mit Maya. Auf dieser Stufe ist man ständig in Gedanken versunken, wie man Fortschritt machen kann. Man geht einen sehr entschlossenen Kursus, aber man denkt dabei immer an Maya. Sollte ich jetzt also hier bleiben im Pfingstseminar oder sollte ich lieber, also ich weiß, dass es oft Gästen so geht, zum Beispiel beim Nisinga Chatur, das hier war es so, da hat mir ein Gast gesagt, also Sachinanan, das war so eine starke Dose, da habe ich mir gedacht, soll ich jetzt hier bleiben oder soll ich lieber eine Zigarette rauchen und zurück nach Berlin fahren, so schnell wie möglich. Oder soll ich jetzt Brahmachari sein? Oder soll ich lieber das Gegenteil sein? So, auf diese Weise, auf dieser dritten Stufe ist der anfängende Devotee ständig in einem Kampf mit der materiellen Energie. Ich esse jetzt nicht die guten Maßwitz, weil ich danach drausig werde und müde. Ich werde auf keinen Fall heute Ladus zu mir nehmen. Ich habe schon gestern eine Überdosis gehabt. Wenn ich heute das fortsetze, wird es mir schlechter gehen. So, natürlich ist dann so einer dann erst recht die Ladus, weil er mit der materiellen Energie in einen Kampf liegt und die natürlich verlieren muss, denn die materielle Energie ist größer als er. Und so gibt es also Eine andere Sache ist, dass man also ständig spekuliert über seinen hingebungsvollen Dienst. Bhaktivinoda Thakur erklärt eine solche Spekulation. Er sagt, eigentlich bin ich ja jetzt Brahmachari, aber ich glaube, ich sollte lieber Grihastha werden. Denn wer ist durch künstliche Entsagung jemals zurück nach Hause, zurück zu Gott gegangen? Aber Grihastha zu werden, das ist wieder eine Verstrickung. Und schaut euch die anderen Grihasthas an. Die haben nicht die Tore in die ewige Glückseligkeit erlangt. Ich entsag wohl lieber. Aber dann wieder diese Art von Entsagung steht nicht auch in der Bhagavad Gita. Wer sich also zurückhält und immer daran denkt, ist ein Heuchler und betrügt sich selber. Also auf diese Weise sollte ich doch lieber Grihastha werden. Ach, mir reicht jetzt diese ganze Spekulation. Ich gehe einfach nach Vrindavan und werde entschlossen. Ich setze mich einfach an die Jamuna, meditiere intensiv und chante 64 Runden und damit ist das ganze Problem gelöst. Auf diese Weise denkt jemand, der auf der mentalen Ebene ist, spekuliert immer hin und her. So, dann kommt schließlich die letzte Stufe, Tarangarangini. Wer also mit diesem, auf dieser Art des unsteten, hingebungsvollen Dienstes, Niyama Akshama. Niyama Akshama heißt, dass man sich jetzt plötzlich seine eigene Regel macht. Also, jetzt ist Ekadasi, da werde ich 64 Runden, jeden Ekadasi chante ich 64 Runden und faste auch von Wasser. Und dann, jetzt werde ich entschlossen. So, wenn man von 0 auf 180 fahren will, jeder weiß, dass der Auto fährt, das wird niemals funktionieren. Man muss langsam sich kultivieren und langsam zu einer Stufe wo man sich mehr hingibt, kommen. So, jemand, der sich praktisch jetzt solche intensiven Regeln plötzlich auferstellt, wird nicht wirklich diese Regeln einhalten können und aus diesem Grunde wird er nicht auf die Ebene des fortgeschrittenen Krishna-Bewusstseins kommen. Und schließlich Tarangarangini, dass man während der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes liebäugelt mit der materiellen Natur. Das ist, diejenigen von euch, die im Namhatta-Kreis sind, wissen, dass wenn man einen Fernsehapparat hat, kann es sein, dass der Fernsehapparat ein größerer Feind wird im spirituellen Leben, weil man plötzlich angezogen ist, die wichtigen Dinge im Fernsehen zu sehen. Oder in irgendeiner Weise wieder versucht, die materielle Welt zu genießen. Das kann viele Ausformungen nehmen, ob man nun Urlaub machen will in den karibischen Ozean mit einer Badehose aus Muscheln oder was immer man dafür Ideen kriegt. Man macht wieder, probieren die Wellen des materiellen Daseins zu genießen. So, während wir also durch die innere Reise anführen, die innere Reise zurück zu Krishna, werden wir durch verschiedene Phasen des unstetigen, hingebungsvollen Dienstes kommen. Und es ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Jedem von uns geht es bestimmt so, dass wir manchmal sehr inspiriert sind und dann manchmal nicht so inspiriert. Wir sollten wissen, dass die Ursache für diese flackerhafte Ausführung des hingebungsvollen Dienstes Anattas sind oder unerwünschte Angewohnheiten, die uns ans materielle Dasein binden oder uns verankern. Oder es mag bestimmt schon jemanden euch so gegangen sein, dass ihr plötzlich erkannt habt, wie gefallen oder dass man erkennt, wie gefallen man ist und sich dann plötzlich vornimmt, ab jetzt 34 Runden am Tag zu chanten. Vielleicht nicht gleich so viel, aber und so weiter und so fort. Und dann ist man immer wieder enttäuscht, wenn man sieht, dass man das nicht so einhalten kann, wie man sich's ganz genau vorgestellt hat. Und ihr alle kennt bestimmt die Spekulation, was ihr mit eurem Leben anfangen sollt, in welchem Ashram. So gibt es also verschiedene dieser Überlegungen, die auf der Stufe der während des beginnenden Krishna-Bewusstseins sind, die uns verwirren können. Aber wenn wir sie erkannt haben, dann werden wir nicht so leicht verwirrt sein. Im Deutschen sagt man Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, aber das ist bestimmt nicht. Ein Devotee, der in dieser materiellen Welt hingebungsvolles Dienen ausführt und dabei versucht, die materielle Welt zu durchschauen und nicht von ihr beeindruckt oder verwirrt zu werden. Er sollte wissen, ganz gleich, was immer ihm zutritt, auf ihn eintrifft, dass es zeitweilig ist. Als Srila Sanatana Goswami im Gefängnis des musulmanischen Magistrates saß, schrieb ihm Rupa Goswami aus Vrindavan eine Notiz auf einem Palmblatt. Und auf diese Notiz hatte eine sehr interessante Unterweisung. Zuerst schrieb Rupa Goswami seine Eindrücke von Vrindavan. Er sagte, wo ist das Mathura von Yadupati? Yadupati ist Krishna, der Vater der Yadu-Dynastie. Wo ist das Mathura von Yadupati? Er wollte damit ausdrücken, dass sich einiges verändert hatte. Vielleicht in der Verehrung. Und wo ist das Koshala von Raghupati? Deswegen sollte man seinen Geist stetig machen und verstehen, dass nichts im Universum ewig ist. Natürlich, das heilige Dharma ist ewig, aber Rupa Goswami wollte ausdrücken, dass das Dharma, was wir mit unseren Augen sehen, dass sich da auch Veränderungen vollziehen. Zum Beispiel heute im Vrindavan-Dharma sehen wir die Tempel, die ein bisschen zerbröckelt sind. Wir sehen nicht mehr die juwelenbesetzten Türme von Madan Mohan und auch der Govindaji-Tempel, der einst 7 Stockwerke hoch war, ist jetzt nur noch 2 Stockwerke hoch. So, mit dieser philosophischen Notiz, man sollte seinen Geist stetig machen und verstehen, dass nichts im Universum ewig ist, sprach Rupa Goswami seinem Bruder im Gefängnis Mut zu. Sanatana Goswami wurde sehr erfreut, als er diese Notiz sah, weil er tatsächlich sich darüber bewusst wurde, dass auch der Zustand im Gefängnis nicht von Dauer sei. Und aus diesem Grunde dann, mit diesem Mut, nahm er den Schritt auf sich, aus seiner Situation freizukommen. In genau derselben Weise sollte ein Vaishnava oder ein Freund Krishnas verstehen, dass diese materielle Welt vorübergehend ist. Der intelligente Freund Krishnas versteht, dass nichts hier von Dauer ist und macht deswegen alle Anstrengungen, zurück in die ewige spirituelle Welt zu gehen. Er richtet seinen Blick oder seine Aufmerksamkeit nicht auf Arrangierung innerhalb dieser vergänglichen materiellen Welt, sondern ganz im Gegenteil, richtet seine Aufmerksamkeit auf die ewige spirituelle Welt. Was immer er tut, auch wenn er das Pfingstseminar verlässt, ist er ganz und gar bemüht, sich zu umgeben mit einer spirituellen Übung oder mit spirituellen Übungen, spirituellen Praktiken. So, über diese Dinge werden wir heute noch sprechen. Es gibt ein Seminar heute, Nam Hatha oder Leben mit Krishna. Ich weiß noch nicht, wann es stattfinden wird, aber ihr könnt es dem Plan entnehmen. Heute haben wir noch einen Workshop, habe ich gehört, harter Yoga, Leben mit dem Körper. aber keine Angst, dieser harter Yoga wird nicht entgegen unserer philosophischen Überzeugung sein, sondern wird einfach der Körper wird gerichtet für die Reise in die Ewigkeit. Nicht, dass man mit dem Körper dann spirituelle Übungen ausüben kann. So, Hare Krishna. Hoffentlich konnte ich ein paar inspirierende Dinge sagen. Wenn man so aus einer Versenkung kommt, 2 Tage Versenkung, dann nimmt man die Welt gleich mit ganz anderen Augen da. War. Es sind vielleicht irgendwelche Fragen, Dinge, die ich nicht so gut erklärt habe, oder Punkte, wo ich die feineren Gefühle im Leben verletzt habe. Kann ja sein. Mustafa.
Ja,
Ja. Ja. Oh ja, dass man nicht in einer Phase. Nun, unser hingebungsvoller Dienst ist so lange unstetig, wie wir Anathas oder unerwünschte Angewohnheiten haben, die zum Beispiel, wenn man in einem iranischen Körper geboren ist, kann es sein, dass man manchmal von Zorn überwältigt ist. Es ist möglich. Es ist nicht durchweg so, aber besteht eine latente Möglichkeit. Und auf diese Weise man muss praktisch an diesen Dingen, sich auf diese Dinge, man muss darüber bewusst sein, man muss sagen, aha, jetzt kommt es wieder. Das, was mich an die materielle Welt verankert. Nicht? Und natürlich, allein das zu erkennen, reicht nicht aus. Man müsste einfach sehen, warum ist man zornig. Zorn entwickelt sich nach der Bhagavad Gita aus Anhaftung. Und diese Anhaftung kann sich, die sich bei jedem Einzelnen, nicht nur bei jemandem im iranischen Körper, die in deutschen Körpern sind die angehaftesten Körper von Europa, sagt Prabhupada, die deutschen Körper. Also, ich möchte jetzt das genaue Prabhupada-Zitat sagen, denn so, das hat Prabhupada so nicht gesagt. Srila Prabhupada sagte, die Deutschen sind die intelligentesten Europäer, aber auch die angehaftetsten. Das ist das genaue Zitat. Nicht? So. Und aus dieser materiellen Anhaftung, die aus Viparya Smrita, einer verkehrten Intelligenz resultieren, ist man natürlich kann man leicht herunterfallen. So, Anathas werden beseitigt durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Besonders das Chanten von Hare Krishna ist sehr geeignet, diese unerwünschten Angewohnheiten zu beseitigen. Und auch im Umgang mit Gottgeweihten, wenn man da demütig ist und bescheiden und Nutzen zieht aus dieser glücksspendenden Gemeinschaft, dann gehen auch die Anathas langsam weg. Sie werden größer, wenn man sich fehlverhält in der Gesellschaft von Gottgeweihten. So, außerdem heißt es hier, sollte man mit großer Entschlossenheit die höchste Persönlichkeit Gottes als Salzbürter und Meister verehren, das heißt, man liest regelmäßig und hört, was Krishna zu sagen hat. Schon jetzt möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen. Ich habe gehört, dass wir an einem Abend eine Zusammenfassung der Bhagavad Gita, etwas, was sehr wichtig ist für unser spirituelles Leben, weil wir da in einem Überblick hören, was Krishna was Krishnas Version ist zum Leben. Und dann heißt es hier, wir sollten Krishna verehren als die verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. Das wird hier angegeben in diesem Schlokka, um diese verkehrte Intelligenz zu beseitigen. Es ist einfach, aber hingebungsvolles Dienen, wir hören immer bestimmte Dinge, immer wieder, aber ein Punkt, den ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen möchte, ist, hingebungsvolles Dienen oder Krishna-Bewusstsein hängt im Wesentlichen ab von einem Wort, welches man als Bhava bezeichnet. Bhava taucht auf in einem sehr fortgeschrittenen Zustand, aber Bhava ist auch etwas, was sich durch alle anderen Dinge hindurchzieht. Bhava heißt eine bestimmte Haltung, ein bestimmter Gemütszustand. Shri Krishna Chaitanya drückte das so aus. Ich möchte sagen, Bhava, dieser ich möchte hier mich berichtigen, es ist nicht Bhava, die alles durchdringt. Genau als philosophischer Begriff. Es ist nur diese Sache, dass eine bestimmte Haltung, eine Gemütsstimmung es durchträgt. Zu dieser Gemütsstimmung kann man aber nicht Bhava sagen. Das ist ein falsch gewähltes Wort. Diese Gemütsstimmung wird manchmal als Shraddha bezeichnet, der Glaube an etwas Erhabenes oder der Glaube, wie es Krishna Kaviraj definiert, der Glaube, dass einfach durch hingebungsvolles Dienen zu Krishna alles erledigt werde. Dieses Shraddha-Element taucht also auf allen Stufen des hingebungsvollen Dienstes wieder auf, so wie Luft alle Elemente durchdringt, die nach der Luft kommen. Aber diese Haltung, um die es geht, die wird von Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu so ausgedrückt: Trinada Pisunichina Taloa Pisaishnuda. Man sollte sich demütiger dünken als das Stroh in der Gasse. Diese Haltung ist sehr wichtig für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Wenn man demütig ist und die Vaishnavas und der höchsten Persönlichkeit Gottes in einem Gefühl entgegentritt, wo man sehr demütig sich ihnen verhält, dann ist hingebungsvolles Dienen sehr, sehr einfach. Wenn man aber aufgeblasen ist, auf nicht vorhandene, ja, wenn man grundweg aufgeblasen ist, ganz gleich auf welcher Stufe, wenn diese Haltung praktisch den Vaishnava verlässt, dann ist das Leben sehr schwierig, sehr heikel, dann kratzt man bestenfalls an der Oberfläche des hingebungsvollen Dienstes herum. Und dann ist man natürlich, wenn man so auf der Oberfläche ist, recht gefährdet. So, ich glaube, das ist praktisch einfach, dass man versucht, demütig zu werden. Und natürlich ist jetzt die nächste Frage: Wie werde ich denn demütig? Ich bin ja nicht von einer demütigen... Wie gesagt, als ich das erste Mal das Wort demütig hörte, da dachte ich an einen Bantu-Neger mit roten Wulstlippen, einem Bambusröckchen und Knochen durch die Ohren und durch die Nase und dachte, das ist nichts für mich. Mein Vater, ich weiß noch, als mein Vater mich dann später im hingebungsvollen Dienst einmal sah, da sah er, wie ich eine lang ausgestreckte Ehrbietung machte. Und er sagte: Was ist los mit dir? Bist du gehirngewaschen? Du hast dich nur in deinem... Ja, ich kenne dich nur... Allein dir beizubringen, du sollst mal deine Höhergestellten, dein Opa mit einem... Knicks, nee, wie ist das männliche Äquivalent? Ein Diener sagt man. Du konntest nicht mal einen Diener machen, du hast höchstens ein leichtes Nicken des Kopfes zustande gebracht. Yes, das ist der existenzielle Zustand des materiellen Daseins. Yes, so, wie wird man demütig? Im hingebungsvollen Dienst ist das nicht so schwierig. Man soll einfach sich demütig verhalten, selbst wenn man noch nicht unbedingt die Mut hat, die Haltung hat, einfach indem man sich so verhält, kommt man langsam auf den richtigen Pfad. Denn wenn man sich nur einmal verneigt vor Krishna, dann wird man sehr gereinigt. Mit anderen Worten, diesen Vorgängen wohnt eine innere reinigende Kraft an. Und wenn man also sich einfach an diese Vorgänge hält, so ist es so, dass man schon geläutert wird. Auf der anderen Seite jedoch muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt so früh wie möglich diese Haltung entwickeln, diese Stimmung entwickeln, ein demütiger Diener zu sein. Ja? Noch jemand? Bernd.
Meine Frage lautet, und zwar, wenn wir jetzt wieder Spiel für den Fortschritt machen möchte und sowas.
Und sowas.
Man geht noch zur Arbeit und da ist jetzt noch die ganzen Karmis und sowas. Meine Frage hier lautet nun, wie soll ich mich jetzt gegenüber den Arbeitskollegen oder anderen Leuten mich verhalten? Weil
das ist, ja, man sollte also, wenn die über Frauen sprechen, nicht gleich mitmachen und sich den neuen Playboy zeigen, sollte man nicht gleich hingehen. Mit anderen Worten, was ich sagen möchte, man sollte den Kamis seine Gemeinschaft geben, nicht die Gemeinschaft der Kamis nehmen. Da ist ein großer Unterschied. Ich habe deswegen diese krassen Beispiele, die ich weiß, die treten natürlich nicht auf uns zu. Ich wollte damit aber nur etwas sagen. Wenn die Kamis bestimmte Dinge tun, sollten wir nicht daran teilnehmen, passive Befürworter werden. Wenn die Karmis sich über Nonsens unterhalten, sollten wir uns nicht mit unterhalten. Wenn die Karmis Nonsens essen, sollten wir nicht mitessen. Wenn die Karmis dies und das machen, wir sollten ihnen lieber unsere Gemeinschaft geben. Ach, liebe Freunde, liebe Arbeitskollegen, das Leben ist bestimmt für Selbstverwirklichung. Was sagt ihr nun? Dann werden sie sagen, na, das ist deine persönliche Ansicht, aber oder heutzutage sagen sie, ja, das stimmt, für Selbstverwirklichung, das heißt Bodybuilding und so. Dann sollte man sie geduldig hinweisen. Und wenn sie nicht hören wollen, sollte man nicht mit ihnen Gemeinschaft pflegen. So, diese beiden Regeln bestehen für einen Devotee. Man geht, wenn man mit den Karmis Gemeinschaft hat, sollte man nicht ihre Gemeinschaft nehmen, sondern ihnen eine positive spirituelle Gemeinschaft geben. Das ist auch eine Regel für die Devotees, die rausgehen und Sankirtan machen. Sie gehen hin und versuchen, so gut wie möglich spirituelle Gemeinschaft zu geben. Das heißt, ein Buch mitzugeben, spirituelles Wissen mitzugeben. Überhaupt, der Devotee hat diese Aufgabe in der materiellen Welt. Er soll ein Träger sein für die Botschaft des Krishna-Bewusstseins. Deswegen sagt Lord Chaitanya, wen immer du auch triffst, unterrichte ihn. Er sagt, werde ein Guru und unterrichte ihn über Krishna Upadesh, die Unterweisung Krishnas. Das ist die Haltung eines Devotees. Einmal, als Prabhupada nach Amerika kam, traf er Swami Nikilananda. Und Nikilananda sagte ihm Folgendes: Swamiji, damit du hier predigen kannst, musst du lernen, mit Messer und Gabeln zu essen. Aber Prabhupada sagte, ich bin nicht gekommen, ohne etwas zu... ich möchte ihn den Amerikanern lernen, wie sie mit Händen essen können. Prabhupada, mit anderen Worten, hat niemals die Gemeinschaft genommen, sondern die Gemeinschaft gegeben. Bruno, du hast aber nicht so gute Fragen. Eine sehr intelligente. Von den Karmis oder von den Devotees? Ja. Das ist so, du musst halt sehen, wer will hören. Der Devotee tut sich nicht aufdrängen. Es ist sogar ein Vergehen, wenn man den Karmis über Krishna-Bewusstsein beibringt. Sehr oft ist es so, wir sprachen da über das Predigerseminar, dass der neue Gottgeweihte will seine Stärke zeigen. Also jetzt sage ich es dir mal. Und somit ist für ihn das Vermitteln von Krishna-Bewusstsein so ähnlich wie der Handkantenschlag für den Karatekämpfer. Also er tut es nicht, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, sondern vielmehr, um seine eigene Überlegenheit den Karmis zu zeigen. Das ist etwas, was sehr schädlich ist im spirituellen Leben. Man sollte nicht predigen zu Leuten, die es nicht hören wollen. Das ist ein Vergehen und wird den eigenen Fortschritt im hingebungsvollen Dienst unglaublich behindern. Mir fällt zum Beispiel, du hast diese Frage schon vor. Wir sprachen mal darüber, wie du zu Leuten, die Mayavadis sind, die dich beim Predigen bewerfen mit Gegenständen, wie du denen versuchst, über Krishna etwas beizubringen. Das ist also nicht gut für dein spirituelles Leben, noch ist es gut für deren spirituelles Leben, sondern schafft eine Störung. Ich hoffe, ich komme jetzt so ein bisschen schlecht vor, weil ich so starke Worte gebrauche einer Persönlichkeit wie dir gegenüber. Aber ich möchte das einfach tun, damit damit du die Ernsthaftigkeit der Situation entspricht. Man ist nicht demütig, wenn man Leuten, die es nicht hören wollen, das Krishna-Bewusstsein beibringt. Ja, man sollte aber erstmal selber Krishna bewusst werden. Sonst schafft man nur eine Störung. Wenn man denn ein bisschen weiter ist in seinem eigenen Krishna-Bewusstsein, kann man sehen, wo Leute sind, und man kann es ihnen sagen. Es gibt nichts, was ein Kami mehr stört, als jemand, der sich durch sein Wissen über ihn stellen will. Und die werden dann sehr aufgebracht.